Ich habe einen sehr strukturierten Tagesablauf. Wenn ich abends ins Bett gehe, dann weiß ich ganz genau, wann am nächsten Morgen der Wecker klingelt. Dann weiß ich ganz genau, was ich am nächsten Tag zu tun habe. Und wenn ich am nächsten Tag ins Bett gehe, dann habe ich diese Dinge gern abgearbeitet. Und da ist es völlig egal, ob das Uni ist, ob das Arbeiten im und am Haus sind oder ob das verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten sind. Ich packe mir meinen Tag voller Dinge und die arbeite ich dann ganz strukturiert ab. Warum erzähle ich euch das? Es soll heute um einen Punkt gehen, der in meinen Augen von vielen Christen vernachlässigt wird. Nämlich die Zeit mit Gott allein. Die Zeit für Gott. Und ich möchte mich dabei an einer Bibelgeschichte langhangeln, die in meinen Augen die Gefahren zeigt, wenn wir die Zweisamkeit mit Gott aus den Augen verlieren. Und der Text, um den es gehen soll, der steht bei Matthäus im 4. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es: Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete: In der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagt Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Um direkt am Anfang Missverständnissen vorzubeugen, sei an dieser Stelle gesagt, dass ich Jesus nicht vorwerfe, dass er zu wenig Zeit mit seinem Vater, mit seinem Gott verbringt, sondern ich empfinde die Art und Weise, wie der Teufel hier verführen möchte, als nicht möglich, wenn wir genug Gemeinschaft mit Gott haben. Ich habe meine Predigt in 4 Punkte gegliedert, auf die ich nacheinander zu sprechen kommen möchte. Das erste, die Gefahr des Hungrigseins. Das zweite, die Gefahr des scheinbar geistlichen Handelns. Das dritte, die Gefahr des Habenwollens. Und das vierte, die Gefahr des Identitätsverlustes. Die Gefahr des Hungrigseins. Jesus ist seit 40 Tagen in der Wüste und hat gefastet. So steht's in der Bibel. Und der Teufel kommt und möchte Jesus als allererstes mit einem menschlichen Bedürfnis versuchen. Jesus hat Hunger und genau das will Satan ausnutzen. Und ich frage dich, wie oft hast du Hunger? Und damit meine ich nicht den Hunger nach etwas zu essen. Ich glaube, das kennen wir alle, Gott sei Dank nicht. Aber wie oft fühlen wir uns innerlich leer? Vielleicht kennst du das Gefühl, dass du geistliche Nahrung brauchst. Vielleicht kennst du das Gefühl auch nicht, wie auch immer. Ich glaube, dass wir die Zeit der Zweisamkeit mit Gott brauchen, um uns geistlich zu ernähren. Jeder von uns braucht dieses, in Anführungsstrichen, Seelenfutter. Mein Vater hat bei uns zu Hause sehr oft einen in meinen Augen sehr eindrücklichen Satz verwendet, nämlich immer dann, wenn es um diese innere Leere ging, sagte er, es gibt kein geistliches Vakuum. Und er wollte damit sagen, dass wir uns mit Dingen füllen, bewusst oder unbewusst. Und wenn wir diese Leere nicht mit Gottes Wort füllen, dann füllen wir sie ganz automatisch mit irgendetwas anderem. Und da ist es ganz egal, ob es sich um die nackte Frau auf der Werbetafel handelt oder um den Kürbis zu Halloween. Wenn wir geistlich nicht ausreichend gefüllt sind, dann nehmen die banalsten und scheinbar alltäglichsten Dinge genau diesen Platz ein. Und egal wie harmlos das scheinen mag, es gibt nur zwei Kategorien von Dingen. Das sind einmal die Dinge, die von Gott kommen und einmal die Dinge, die nicht von Gott kommen. Und dazwischen gibt es nichts. Und alles, was nicht von Gott kommt, tut uns in letzter Konsequenz nicht gut. Nur wenn wir regelmäßig Zeit mit Gott verbringen und in seinem Wort lesen und dieses studieren, können wir diesen geistlichen Hunger mit guten Dingen füllen. Jesus antwortet dem Teufel auf seinen Versuch mit dem Satz: Der Mensch lebt nicht vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und ich würde das mal versuchen, in unseren heutigen Zeitgeist zu übersetzen und würde mal sagen, Jesus sagt zu uns oder zu dir: Nur wenn du dich mit dem Wort Gottes ernährst, ernährst du dich gesund. Ein zweiter Punkt: die Gefahr des scheinbar geistlichen Handelns. Der Teufel führt Jesus nach Jerusalem und will, dass Jesus vom Tempel springt. Er zitiert die Bibel und macht Jesus deutlich, dass alle Menschen, die in dem Moment im Tempel sind, und das sind immer viele, die würden Jesus erkennen, dass er Macht hat und würden erkennen, dass Jesus der Messias ist. Und ich frage mich, hey, was ist denn das eigentlich für eine Chance für Jesus? Was hätte er sich nicht an Ablehnung und Arbeit ersparen können, wenn er einfach mal kurz vom Tempel gesprungen wäre? Und ich bin mir sicher, dass Gott dieses Bibelwort wahrgemacht hätte, dass er natürlich seine Engel geschickt hätte, um auf ihn aufzupassen. Und ich frage mich, wie oft werden uns Wahrheiten der Bibel hingeworfen, um uns auf einen falschen Weg zu bringen? Wie oft hast du für etwas, was du tust, ganz vernünftige Argumente? Mir geht es so, ich habe oft das Gefühl, dass vor allem in kirchlichen Kreisen ganz, ganz viel unter dem Deckmantel der Nächstenliebe toleriert wird und die Begriffe Toleranz und Ignoranz verwechselt werden. In Bremen wird aktuell ein Gebetshaus gebaut, an dem mehrere Religionen zusammen beten sollen. Und dabei ist die Bibel ganz, ganz klar gegen die Vermischung von Religionen. Es gibt in meinen Augen, und ich lese das so in der Bibel, gibt es einen Unterschied zwischen der Freundschaft zu einem Muslim und dem gemeinsamen Feiern von muslimischen Festen. Es gibt in meinen Augen einen Unterschied zwischen der Freundschaft zu einem Buddhisten und das Dekorieren der eigenen Wohnung mit Buddha-Figuren. Wie oft schieben wir selbst Gott vor, wenn wir einen Fehler machen? So nach dem Stil: Vielleicht ist es ja Gottes Wille, dass ich genau jetzt, wo es in meiner eigenen Ehe, in meiner eigenen Beziehung nicht so gut läuft, dass ich genau jetzt diese attraktive Frau kennenlerne. Vielleicht ist es ein Geschenk Gottes, dass er mir ausgerechnet jetzt diese neue Arbeitsstelle verpasst, wo ich zwar keine Zeit mehr mit der Familie habe, wo ich zwar 7 Tage die Woche bestenfalls arbeiten muss, aber wo ich doch so schnell meinen Kredit abbezahlen kann. Ich würde behaupten, dass wir täglich mit Dingen konfrontiert werden, die menschlich total vernünftig sind und sich trotzdem komplett gegen die Bibel stellen. Und ich glaube, dass wir in diesen Situationen nichts bzw. zu wenig entgegenzusetzen haben, wenn wir uns in unserem Leben zu wenig mit Gott und seinem Wort auseinandersetzen. Nur wenn wir uns intensiv Zeit mit Gott nehmen, können wir in solchen Momenten so reagieren, wie es Jesus tut. Nämlich sofort überprüfen, ob der, der in diesem Moment zu dir redet, tatsächlich Gott ist. Und wenn nicht, dann knallhart Gottes Wort dagegen stellen. Nur weil der, der etwas sagt, einen Talar anhat, oder nur weil ich was zu dir sage, weil ich heute hier als Prediger bin, heißt es noch lange nicht, dass es die Wahrheit ist. Und deswegen ermutige ich dich, alles, was dir gesagt wird, im Licht der Bibel zu hinterfragen. Ein drittes: die Gefahr des Haben wollen. Und ich glaube, vor dieser Gefahr warnen ganz, ganz viele Menschen. Und trotzdem ist es etwas, was in jedem von uns drinsteckt. Wir sehen etwas und entwickeln mal schneller, mal langsamer ein Gefühl des Haben-Wollen. Und genau das versucht der Teufel bei Jesus hervorzurufen. Er zeigt ihm alle Reiche der Welt in ihrer Herrlichkeit, so steht es in der Bibel. Jesus kann sie bekommen, wenn er nur mal kurz Satan anbetet. Er kann ja dabei an was anderes denken. Er kann ja innerlich Psalmen singen und es eigentlich nicht ernst meinen. Aber die Tatsache, dass Jesus diesem simplen Wunsch nicht nachkommt, zeigt mir, dass Anbetung eine ungeheure Kraft hat. Und auch wenn es nicht so gemeint ist, birgt die Anbetung von falschen Dingen riesige Gefahren. Und wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, dann ist dieser Punkt aktuell meines Erachtens ein wahnsinniges Problem. Ich glaube, dass wir aktuell jeden einzelnen Tag alle Reiche dieser Welt in ihrer Herrlichkeit gezeigt bekommen und uns der Gefahr dahinter nicht oder zu wenig bewusst sind. Nahezu jeder verbringt seine Freizeit damit, Fotos von ach so tollen Momenten auf Instagram oder Facebook oder sonst wo auch immer zu posten. Und ich habe das Gefühl, dass uns noch nie so eindrucksvoll wie heute die ganze Welt in ihrer absoluten Schönheit mit allen farbigen Facetten gezeigt wurde. Dieses Hecheln nach Likes und Followern, das Präsentieren des eigenen prunkvollen Reiches und das Mithalten wollen mit anderen inszenierten, scheinbar perfekten Momenten. Ich glaube, das birgt Gefahren. Wer würde sich dazu hinreißen lassen, den Autounfall, das gebrochene Bein, das misshandelte Kind oder den strangulierten Säugling auf Instagram zu posten? Es gibt in jedem Leben Momente und Dinge, die man genau genommen nicht haben will. Aber man blendet es aus und gaukelt allen Menschen ein perfektes, jeden Tag sonniges Leben vor. Und ich bin der Überzeugung, das erzeugt einen unnötigen Neid bei anderen. Unbewusst. Niemand postet ein Foto von seinem neuen Auto mit dem Ziel, dass seine Freunde ihr eigenes Auto nicht mehr wertschätzen können. Aber wir teilen etwas, um Anerkennung zu bekommen. Und automatisch erzeugen wir dadurch dieses Gefühl bei anderen, das will ich auch. Und mir ist bewusst, dass viele Instagram für nützliche Dinge nutzen. Mir ist bewusst, dass Firmen Facebook brauchen, um an Aufträge zu kommen. Mir ist bewusst, dass Imagine, die EA, sonst was für Organisationen diese Plattform nutzen, um auf Veranstaltungen hinzuweisen. Und ich will dir, und kann ich auch nicht, dir verbieten, deine Freizeit mit deinen Followern und Freunden zu teilen. Aber ich will den Gedanken in den Fokus rücken, was dadurch passieren kann. Und überleg dir mal ganz ehrlich für dich selber, wie geht es dir, wenn du jeden Tag siehst, dass andere gerade in den Bergen, am Strand oder wo auch immer sind, wie geht es dir, wenn du siehst, was sich dieser oder jener wieder geleistet hat? Kommt da nicht ein Gefühl bei dir auf, was dir sagt, das will ich auch? Hashtag Vanlife, Hashtag Urlaub, Hashtag Auszeit, Hashtag was weiß ich. Uns zeigt der Teufel unsere persönlichen Königreiche. Er macht das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich selber habe kein Instagram. Er nutzt bei mir andere Kanäle, um mir genau das Gleiche zu zeigen. Und er zeigt uns auch nicht alle Reiche der Welt, sondern er zeigt uns unsere persönlichen Königreiche, für die wir streben. Und wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, dann sind das Autos, Technik, Pornos, tolle Momente mit anderen Menschen, bei mir ganz speziell schöne Werkzeuge. Und wir Menschen neigen dazu, uns diesen Königreichen hinzugeben. Wir beten diese Dinge quasi an. Das machen wir nicht so, wie wir Gott anbeten, aber wir lassen uns von diesen Dingen beherrschen. Und Jesus sagt im Lukas-Evangelium, niemand kann zwei Herren dienen. Und in dem Moment, wo wir uns diesen Dingen hingeben und uns davon beherrschen lassen, dienen wir nicht mehr Gott. Und auch hier bin ich mir sicher, dass du mit einer intensiven und regelmäßig gelebten Beziehung zu Gott diesem Drängen widerstehen kannst. Natürlich fallen wir immer wieder, dafür sind wir Menschen. Aber wir können uns im Gesamten stärken und diesem Drängen und damit dem Satan viel besser, oder wir können dem viel besser Widerstand leisten. Ein viertes und letztes, die Gefahr des Identitätsverlustes. Vor den einzelnen Versuchungen sagt der Satan zu Jesus einen herausfordernden Satz. Er beginnt damit, wenn du Gottes Sohn bist. Das heißt, Satan greift als allererstes die Identität von Jesus an. Er fordert ihn heraus. Und vielleicht kennst du solche Momente. Wenn ich in mein Leben gucke, dann kann ich da ein Lied davon singen. Und ich möchte euch mitnehmen und euch eine Geschichte erzählen von einem so einen Moment. Und da müssen wir ein bisschen zurückgehen. Das ist jetzt ja locker 20 Jahre her. Und da habe ich noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt. Ich habe 3 Geschwister und mein großer Bruder hat es immer total super verstanden, mich genau so herauszufordern. Und einmal hat er meine Leidenschaft zum Handballsport ausgenutzt. Wir hatten bei meinen Eltern einen Nachbarn, den haben wir immer geärgert. Und es war Winter und da kam mein Bruder zu mir und sagte, Georg, wenn du Handballer bist, dann triffst du dort oben das Bodenfenster. Naja, und mit 6 Jahren, was soll ich sagen? Ja, ich bin Handballer und ich habe das Bodenfenster getroffen. Vielleicht nicht beim ersten Versuch, aber nach 10, 15 Bällen habe ich das Fenster so genau getroffen, dass es kein Fenster mehr gab. Naja, Ende vom Lied. Es gab Ärger. Der Opa hat es dann irgendwie neu gemacht. Aber was ich dir damit sagen will, wir werden herausgefordert, Dinge zu tun, um unsere Identität zu beweisen. Ich bin Handballer. Jesus ist Gottes Sohn. Aber im Gegensatz zu mir hatte Jesus es nicht nötig, seine Identität unter Beweis zu stellen. Und ich frage dich, wie oft wirst du herausgefordert? Wenn du schon so ein tolles Auto hast, dann zeig doch mal, was es unter der Haube hat. Wenn du schon Christ bist, dann solltest du aber toleranter mit der Weltanschauung anderer umgehen. Wenn du schon Christ bist, dann sei doch nicht so egoistisch und fülle den Organspendeausweis aus. Vielleicht kennst du solche Situationen. Mir geht es, wie schon gesagt, ständig so. Und mir geht es ständig so, dass ich auf diese Weise auch herausgefordert werde und dass ich auf diese Weise auch falle. Ich glaube, dass die intensive Zeit mit Gott uns in unserer Identität stärkt, vor allem in unserer Identität als Christ. Wir müssen niemandem etwas beweisen. Wir wissen, wo wir hingehören, wenn wir uns regelmäßig mit Gott und seinem Wort beschäftigen. Wir leben in einer sehr, sehr hektischen Zeit und es fallen ganz oft Dinge runter. Das kenne ich selber zu gut. Und bei mir war es ganz, ganz lange so, dass genau diese Zeit mit Gott hinten runtergefallen ist. Und die Vorbereitung von dieser Predigt, deswegen habe ich mir tatsächlich auch das Thema rausgesucht, hat mir diesen Punkt nochmal ganz, ganz neu vor Augen geführt und nochmal ganz stark in den Fokus gerückt. Und ich habe etwas angefangen, was ich dir zum Schluss als Challenge mitgeben möchte. Steh mal eine Woche lang eine Stunde früher auf. Lies ein Kapitel Altes und ein Kapitel Neues Testament und gönne dir dann mal 30 Minuten stille Zeit. Ganz egal, ob du in der stillen Zeit eine Predigt hörst, ob du über das, was du eben in der Bibel gelesen hast, nachdenkst oder was auch immer tust, gönne dir mal in Summe eine Stunde, bevor der Tag anfängt. Und nun kann es sein, dass du ohnehin zeitig aufstehst, aber vielleicht kannst du ja trotzdem eine Stunde Schlaf entbehren. Ich habe seit mittlerweile 3 Wochen einen Wecker, der mich 5 Uhr aus dem Schlaf reißt. Und ja, es ist eine Überwindung aufzustehen. Aber ich muss auch sagen, jeden Tag ist es einfach nur schön, diese eine Stunde zu haben. Und ich kann von mir sagen, ich gehe gestärkt in den Tag. Und den Tag mit Stille anzufangen, ist eine feine Sache. Der Lärm, der kommt von alleine. Ich habe vor ein paar Wochen einen wunderbar passenden Satz gehört. Der lautet: Wen der Teufel nicht stoppen kann, den lässt er nicht ruhen. Und in diesem Sinne ermutige ich dich, nimm dir deine persönliche Zeit der Stille, deine Zeit mit Gott. Ich würde gern mit euch beten. Jesus, du siehst, in was für einer hektischen Zeit wir leben. Du siehst, was jeder von uns am Tag zu tun hat, was er macht, wie er seinen Tag plant, strukturiert. Jesus, du siehst, dass jeder Tag 27 Stunden haben könnte und trotzdem noch zu wenig wäre. Und du siehst, wo wir Dinge vernachlässigen, Herr. Und du siehst jeden Einzelnen von uns und weißt um unsere Baustellen. Und du siehst, dass ganz oft die Baustelle genau die Zeit ist, die wir eigentlich für dich haben sollten. Großer Gott, und ich bitte dich, dass du uns zeigst, dass du uns Zeit schenkst, in der wir uns ganz speziell mit dir beschäftigen können, wo wir uns ganz intensiv mit dir und deinem Wort auseinandersetzen können und wo wir auch ganz bewusst uns Zeit für dich einplanen. Nicht nur so zwischendrin mal ein fixes Stoßgebet, sondern ganz intensiv Zeit mit dir. Jesus, und ich bitte dich, dass du uns das aufs Herz legst, dass du uns Möglichkeiten schenkst in unserem Alltag, wo wir genau für diese stille Zeit den Raum finden. Und guter Gott, ich bitte dich jetzt im Anschluss für die Kleingruppen, lass es gute Gespräche geben, lass es eine schöne Zeit geben, eine intensive Zeit. Segne du diese Zeit und den weiteren Abend. Amen.